Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. Diesmal zu Gast Anna-Theresa Korbut, Geschäftsführerin vom Hamburger Verkehrsverbund. Wir reden über das Deutschlandticket und was es braucht, die ÖPNV-Flat auf das nächste Level zu heben. Von der großen Vision bis zu mehr Druck von der Straße. Los geht's! Hallo Anna, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
Ja, grüß dich.
Wir wollen uns unterhalten, ja sowieso über das, was du allgemein machst, aber insbesondere würde ich mit dir gerne über ein Thema sprechen, das ich mit kaum jemandem aus dieser ganzen ÖPNV-Bubble so sehr verbinde wie mit dir, nämlich das Deutschland-Ticket. Anders war auch, dass ich angefragt habe, mal wieder mit dir zu sprechen, war, dass es ja neulich ein Summit gab zum Thema Deutschland-Ticket und da würde ich mir total gerne ein Update abholen und dann wollen wir natürlich auch noch ein bisschen drüber reden, was ihr beim HVV alles so plant. Aber zum Einstieg, ja, erzähl mir doch gerne mal, gemessen an dem, was du dir da vor ein paar Jahren, da hatten wir noch für ein anderes Podcast-Format mal intensiv über das Deutschland-Ticket gesprochen und das war so die Zeit, wo du gerade beim HVV gesagt hast, so wir räumen alles andere ab, wir machen nur noch, wir gehen all in. Dann war zwischendurch eine Phase, wo du vielleicht ein bisschen nervös warst, weil das ganze Ding wackelig war. Jetzt ist es ja, steht es zumindest mal auf halbwegs stabilen Beinen. Wie ist der Status quo des Deutschland-Tickets aus deiner Perspektive?
Bestens. Und ich muss dich korrigieren, ich war nie nervös. Nervös waren 99,9% der Leute. Und ihr habt gesagt, das Einzige, also da kann viel passieren da draußen, aber politisch wird so ein Produkt nie abmoderiert werden. Dass wir uns ums Geld streiten, weil es an allen Ecken und Enden nicht reicht, das ist jetzt kein Phänomen nur im ÖPNV, das siehst du ja in allen Branchen oder in politischen Sektionen. Ja, und das Deutschlandticket seit über 3 Jahren am Markt. Ich würde mal sagen, mit Abstand das Erfolgreichste, was der ÖPNV geschlossen und vereint, sage ich mal, auf den Markt gebracht hat. Wir haben über 14 Millionen dauerhafte Kunden. Ich glaube, weit über 20 Millionen diesmal genutzt haben. Ja, ich sag mal, das Grundumfeedback ist und bleibt einfach positiv. Natürlich kannst du dir über Netzausbau Gedanken machen, über Qualität, über Pünktlichkeit, aber das sind immer andere Facetten, die wird es ohne das Deutschland-Ticket genauso gehen. Und wir haben das alles zum Anlass genommen, dass wir aus dem Ausschuss für Preisbildung und Vertrieb, den ich zusammen mit meiner Kollegin Carmen Parino von der DB Vertrieb leite, haben wir gemeinsam einen Deutschland-Ticket-Summit mit unserem gesamten Team auf die Beine gestellt, um dem Ganzen auch nicht nur einen würdevollen Rahmen zu geben, sondern insbesondere mal darüber zu debattieren, what's next.
Ja.
Also gar nicht mehr so vertieft darüber zu reden, wie finanzieren wir das ganze Thema und was ist nochmal ein Deutschland-Ticket und sind jetzt die Tarifbestimmungen die richtigen? Ja, komm, das können wir in den ganzen sonst wo Runden diskutieren, sondern was hat das eigentlich für weiteren Impact? Was heißt das jetzt für die Verbünde? Wie müssen wir unsere Bartarifreformen konsolidieren? Was müssen eigentlich die nächsten Schritte in der Vertriebsdenke hin sein? Müssen wir Vertrieb nicht anders denken, nicht schlanker denken? Ja? Brauchen wir Automaten, brauchen wir Bargeld? Und auch das ganz große Thema, dafür haben wir extra Expertise außerhalb der ÖPNV-Branche reingebracht. Was bedeutet eigentlich KI? Weil KI ist so das neue Buzzword, Christian, weißt du? Also vorher so, da war es Big Data, jetzt ist Digitalisierung und jeder ist ein cooler CEO. Weißt du, wenn du da mal so einen anderen Podcast reinhörst, ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus, dann sagt, behaupten irgendwie so 95% aller Top-Führungskräfte, also für dieses Jahr haben sie sich mal vorgenommen, eine KI-Schulung zu machen und ihre Organisation Richtung KI zu bringen. Da habe ich gesagt, gut, wenn ihr fertig seid, dann ist der Zug schon abgefahren, ne? So, und wir haben jetzt von Google Leute, von dem Innovationssektor, von Rewe zum Beispiel, wir haben von der ÖBB Leute dabei gehabt, die einfach mal sagen, nicht nur was ist das, sondern wo wird das heute schon eingesetzt und was bedeutet das für eure Branche? Und wenn ihr es nicht tut, dann tun es andere für euch. Und das war so der große Aufhänger.
Lass uns doch direkt da mal ein bisschen tiefer reingehen, weil das ist ja tatsächlich eine spannende Frage. Was kann man überhaupt mit KI machen? Weil du hast ja völlig recht, das ist ein Buzzword und jeder hängt sich das an. Und viele behaupten da jetzt auch erstmal mehr, als sie tun. Aber die Frage, die sich ja wirklich ganz konkret stellt, wofür kann man das nutzen? Also ich denke jetzt an so Sachen, was ja naheliegend ist, dass man irgendwie Streckenpläne oder Fahrpläne optimiert. Frage ist dann immer, inwieweit geht das schon? Also ich glaube, ich hatte da von der DB gab es so eine Aussage, ja, wir können das machen, wenn Quantencomputer so weit sind, weil dann haben wir die Rechenleistung, das wirklich auch machen zu können in Echtzeit. Aber jetzt auf dem kleineren Maßstab der Verkehrsverbünde, der Verkehrsbetriebe, was geht da schon? Und beziehungsweise, du hast ja selbst gesagt, mit der ÖBB habt ihr jemanden dabei gehabt, der ja auch ein landesweites Netz betreut, das jetzt kleiner ist als das der DB, aber ja trotzdem schon einen höheren Grad an Komplexität mit sich bringt als jetzt ein Stadtverkehr.
Genau, also ich persönlich unterscheide diese ganze KI in zwei unterschiedliche Stoßrichtungen. Und KI ist nicht, wir reden mit ChatGPT, ne? Oder mit Copilot.
Nee, klar.
Weil wir zu faul sind. Na, ich sag das nur mal in die Runde, weil da sind ja auch ganz viele KI-Nutzer jetzt dabei, weil sie das für sich empfunden haben, dass man Google nicht mehr tippen, sondern auch labern kann, ne? Und dann kommt was zurück. Sondern es gibt einmal so diesen Strang dieser Prozessagenten, also technischen sage ich mal, ich hätte gleich fast gesagt, kleinen Robocops. Also Moment nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Agent ist praktisch das Wort dafür, also die in der Lage sind, interne Prozesse zu optimieren und welche, die das zum Kunden hin machen.
Genau, man hat ja also früher vielleicht zur Erläuterung so, eigentlich kann man ja auch von Automatisierung sprechen, also sprich, dass man bestimmte Routineaufgaben, die immer wieder anfallen, vorgibt, wie dann der Workflow auszusehen hat und das jetzt
Genau.
natürlich nochmal auf einem deutlich höheren Niveau möglich ist, wo es auf einmal generative KI gibt, die da mit reinkommt, die halt dann entsprechend auch Eingaben verstehen kann, interpretieren kann und
Genau, die wird vermenschlicht in irgendeiner Form, ne? Also du redest dann de facto, du tippst dann nicht mehr einen Code ein, sondern das ganze Team übernimmt auch selbstdenkend und selbstlernend. So, und jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel dafür, wo wir jetzt anfangen, auch das aufzunutzen. Für uns wird es jetzt den ersten KI-Agenten geben, der Apps ersetzt. Ja, ich bin der felsenfesten Auffassung, und nicht nur ich, sondern auch viele Leute, die viel intensiver sich mit dem Thema befassen, weil sie das tagtäglich machen, dass die Zukunft der Apps einfach in der Form ausgedehnt hat, sondern die ganzen Informationen liegen ja in unseren Backends bereit. Fahrplaninformationen, Echtinformationen, Umsteigeinformationen, Ticketpreise, Kauf etc. Du willst das ja gar nicht mehr eingeben. Ne, sondern am Ende des Tages arbeiten wir an einem Modell, und das werden wir auch im Sommer releasen. Wir sind dann soweit, wir werden die erste Alexa, also ich habe noch keinen Namen dafür, ehrlicherweise, oder die Siri des ÖPNV platzieren. Das heißt, du laberst dann am Ende des Tages dein Handy voll, sagst, ich bin jetzt hier, du musst ja nicht mal mehr sagen, wo du bist, weil das ortet ja alles, und ich möchte nach dort, und hinterleg mir bitte das Ticket. Und das Ding macht das automatisch. Das gibt dir die Echtzeitinformation. Du brauchst eigentlich auch keinen direkten Fahrplan mehr, sondern er routet dich wirklich am echt fahrenden Bus, U-Bahn etc. durch, hinterlegt dir dein Ticket und ist dann auch dein Wegbegleiter.
An welcher Stelle wird das dann möglich sein? Also doch innerhalb der klassischen App oder denkt ihr das schon breiter?
Naja, wir werden das ganze Ding erstmal webbasiert aufbauen. Das wird auf unserer neuen Homepage dann zu sehen, und wir werden es dann in nächster Zeit, natürlich, du brauchst mal eine App als Mantel, um das in der Form zu übersetzen, aber es ist jetzt keine klassische App wie so eine DB Navigator App oder so eine HVV Switch App, ne, wo du dann wirklich eingehst und auftauchst. So. Wir sind da an den Piloten dran, und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, wir sind auch so unfassbar weit. Wir haben ja Teile davon schon zum UITP-Weltkongress im Sommer gezeigt. Unser Anspruch ist auch für nächstes Jahr 27 UITP in Hamburg, nicht nur diesen KI-Agenten auf dem, ich sag mal, mobilen Device mitzubringen oder auf der Webseite, sondern das auch in HVV-Stores, also ich sag mal in so Beratungsboxen. Ich habe auch noch keinen richtigen Namen dafür, wo du gesagt, was ist die erste Generation für einen Digitalagenten im Reisezentrum? Ja, welche standardisierten Prozesse, und da kommen wir gleich nochmal auf das ganze Thema Smart Data, also auch da wieder so ein schönes Buzzword, ne? Aber am Ende, welche standardisierten Prozesse können dann in Zukunft auch KI Agenten übernehmen, vielleicht auch an Stellen, Positionen, die stark überlaufen sind oder wo es gar keine Reisezentren mehr gibt, etc. pp. Die müssen ja lernen, die sind ja nicht gleich fertig, das sind ja mal Auszubildende. Ich sage, wir stellen da erstmal einen Auszubildenden hin, der muss das ja checken. Aber am Ende merkst du, was ist das Schwierigste? Ganz ehrlich, es ist gar nicht der Bau dieses Agenten am Ende des Tages, sondern die Daten dahinter so aufzuarbeiten. Und da hat der ÖPNV wirklich wahnsinnig viel Nachholbedarf, übrigens schon immer gehabt. Ja, wir tragen ja dieses Manko mit uns um, weil ich kann ja nur dann eine KI irgendwo draufsetzen, wenn ich hinten aufgeräumt habe. Und da merkst du, uns fehlen die Schnittstellen. Ja, wir sind einmal nicht da. Wir geben Schüler Sozialtickets mit raus. Wir haben irgendwelche anderen Rabattfunktionen. Es braucht so Berechtigungsprüfungen und Co. Ist alles viel manuell. Und da sind wir gerade bei, diese Prozesse jetzt vorzubereiten. Na, also das hat einen viel längeren Vorlauf, als dass du am Ende sagst, du hast einen automatisierten Prozess. Aber wir haben uns das für 27 Sommer vorgenommen. Wir werden es zeigen. Wir haben es schon versprochen. So, und wenn es dann mal da ist, dann hoffe ich, dass da so ein Stein ins Rollen kommt, dass dann auch andere sehen, das funktioniert wirklich. Und das sind für mich wirklich sehr starke Prozesse, die, und dafür ist ja so, ist das, mit dem man mich auch mal korreliert. Ich denke in erster Linie an den Fahrgast. Ja, und sag, was kann ich zum Fahrgast bringen? Wie kann ich ihm die Technologie an die Hand legen, damit er anfängt, damit zu arbeiten? Das heißt, wir wollen auch dieses Jahr mit den ersten 1000 Test-Usern dann live gehen, die diesen Alexa des ÖPNV, wie sie dann noch heißen wird, dann anzufüttern, anzutesten und sagen, wo funktioniert sie und wo funktioniert sie nicht.
Ja, spannend finde ich an der Stelle ist tatsächlich, dass man ja als eben Alexa oder Amazon damals mit diesen ganzen Devices rauskam, es so die große Euphorie gab, ja, jetzt wird alles per Sprache bedient, hat überhaupt nicht funktioniert, hat ja kein Mensch gemacht, außer dass man irgendwie sein Radio an- und ausschaltet darüber. Und jetzt gibt es ja, glaube ich, nochmal so ein neues Fenster, das sich auftut durch ChatGPT, dass ja einfach Leute wirklich anfangen, mit ihren Handys zu reden, weil einfach die Rückmeldung auch eine andere ist. Das ist nicht irgendwie so ein mechanischer Roboter, der einem antwortet, sondern ja wirklich eine Stimme, die viel menschlicher daherkommt. Ist es denn dann, was ist denn, also jetzt vielleicht ein bisschen nerdig, mich interessiert es, weil ich eben auch parallel, also ich betreue auch so einen KI-Podcast, deswegen finde ich es total interessant. Kannst du sagen, was genau dann so die Plattform dahinter ist, also mit welchem Tools arbeitet ihr? Du hattest Google gesagt, ist das dann also auch ein auf der Ebene oder habt ihr was Eigenes?
Nein, nein, wir haben komplett was Eigenes gebaut.
Mhm.
So, wir machen das zusammen. Ich bin jetzt kein Techie, ich kann dir jetzt nicht in aller Schönheit erklären, wie das heißt, was es ist. Aber
das
wir.
Hebe ich mir für das andere Format auf,
zumindest
den
ja,
groben Überblick.
genau. Ne, wir machen das auch gar nicht selber, weil wir das gar nicht können. Und wir gehen jetzt auch nicht an die Googles ran. Wir haben das mit einem Startup aus der Luft- und Raumfahrttechnik zusammen gemacht, die Synergetikum heißen, die hier in Hamburg wahnsinnig viel für Airbus machen. Und die haben ein total krasses Entwicklungsteam. So,
Ja.
und die haben das Ding für uns für UITP schon aufgesetzt. Oder wie einer der Gründer immer zu mir sagt, Anna, das ist Surfing on the Edge. Also wir sagen, wir können es und dann bauen wir und dann zur Live-Schalte schauen wir dann mal. Ne? Und das hat dann, also wirklich, wir saßen, ich habe bis zum Schluss zur Pressekonferenz nicht gewusst, ob das Ding am Ende das dann kann und hält, was es versprochen hat. Es hat gehalten, dann ne, waren noch
Ja.
zwei Jungs mit. Ich nenne sie mal Programmierer, ich glaube, das ist auch schon unterschätzt und total abgefahren. Total abgefahren, was die schon können und was die jetzt nutzen technisch, kann ich dir gar nicht beantworten. Ne? Da bin ich weit, weit weg, aber mit denen machen wir das und wir haben dazu noch eine weitere Firma mit reingenommen, die auch das ganze UX, UI-Design für uns auch mit reinnimmt. Ja? Die dann auch wissen, wie sehen Messestände aus, wie müssen solche Boxen aussehen, wie muss das am Kunden sehen, die eigentlich aus diesem ganzen Bereich der Automobilmessen und Automobildesigns kommen, auch ganz bewusst mal was anderes genommen, was unsere Branche so nicht kann. Ja, nämlich cool
Ja.
sein und fancy sein und, ne, und das einmal an dem ausrichten, dass die Leute kommen und sagen, ey, das ist ja so, das ist, ich sag mal, so heißer Scheiß, ja, das muss ich irgendwie haben, das muss ich bedienen lernen. Und das ist auch was ganz Wichtiges, was du gesagt hast, ne, also diese Hürde für viele dann auch mit einem Device zu reden. Übrigens, ich kann immer nur Kinder empfehlen, wenn man die auf der einen Hand nämlich tragen muss und dann kann man gar nicht mehr anders E-Mails schreiben. So bin ich zu dem ganz krassen Diktieren gekommen. Ich diktiere heute nur noch meine E-Mails und
Ja.
alles, weil es dann schneller wird, ne? Aber am Ende des Tages muss man ja auch schauen, für wen bauen wir diese Technologie. So, und auch da bin ich immer sehr hart mit meiner Aussage. Die, die mitgehen wollen, werden mitgehen, aber unsere Kinder und unsere Generationen nach uns, die werden schon so groß. Also wenn du glaubst, dass du einer 15-Jährigen oder einer 18-Jährigen, dann sagst du, du musst jetzt aber 10-Finger-Tastatur schreiben lernen. Die fragen mich heute überhaupt, was eine Postkarte ist, Frage 1. Und zweitens, warum sie überhaupt schreiben lernen müssen, weil das T9 dann eh alles offen richtig schreibt. Ne? Also wir haben eine ganz andere Zielgruppe der Zukunft. Die wird nicht hingehen und dir per Fax nach dem Weg fragen. Ne? Das passiert nicht.
Ganz bestimmt nicht, nee. Und ich meine, das sieht man ja, wenn man, also gerade wenn man sich jetzt ChatGPT oder so anguckt, die Raten derjenigen, die das schon nutzen ab einem gewissen Alter, da gibt es ja wirklich einfach sehr, sehr viele, die es vielleicht sogar ausprobieren aus Neugierde, ob man damit irgendwie seine Hausaufgaben einmal erstellen kann. Aber dann sind ja die Leute sozusagen schon mal angefixt und sehen, was da geht. Und ich glaube auch, dass das total essentiell ist, dass man künftige Zielgruppen schon mitdenkt, wenn man überlegt, in welche Richtung man Produkte entwickelt, dass man die auch tatsächlich dann abholt, um nicht im Nachhinein derjenige zu sein, der dann irgendwelche Lücken wieder füllen muss. Aber um jetzt das nochmal konkret zu machen, also da hast du ja schon ein bisschen erzählt, in welche Richtung das geht. Das heißt aber, Ziel bis 2027 ist, so ein Case dann erstmal für den HVV zu bauen und gleichzeitig aber, wenn ich es richtig verstanden habe, das von vornherein ausnahmsweise, also im Blick auf die Branche ausnahmsweise mal so zu denken, dass es auch eigentlich offen stehen würde für andere Verkehrsverbünde, sage ich jetzt mal auf gleicher Augenhöhe, dass sie so eine Technologie auch nutzen können? Oder konkreter gefragt, wie optimistisch bist du, dass diese Parallelentwicklung, die ja immer ein riesige, kann man fast sagen, Geldvernichtungsmaschine sind in dieser Branche, dass die vielleicht in Zukunft mal weniger werden oder sogar vermieden werden?
Das ist ganz schwierig in unserem Föderalismus. Das ist wirklich auch immer so ein Thema, dass da tut einem das Herz weh, wenn man das sieht. Ne? Ich hoffe inständig, dass das, was wir hier bauen, erstens einen Markterfolg generiert. Also dass es funktioniert auf gut Deutsch, aber nicht nur aus technischer Sicht funktioniert, sondern dass die Kunden das geil finden. Weil wenn es aus technischer Sicht funktioniert, das würde aber keiner nutzen, dann stampft man das Ganze wieder ein. Und ich gehe sehr breit rein und sage, ich würde mich einfach nur freuen, wenn sich andere dranhängen. So, und ich warte, dass ich jetzt meine ersten Prototypen bekomme und werde dann das mal vorstellen. Eine Tingeltour machen, wie man dann immer so schön sagt, ne?
Ja.
Das mal über den Verband gießen. Ich werde da mal hinfahren, ne? Nur, du merkst ja auch schon, aber immer so, da ist unsere Branche, tut sich ja immer so wahnsinnig schwer, weil wenn schon einer kommt und sagt, guck mal, ich habe hier was, willst du nicht mitmachen? Dann ist es ja scheiße, it's not invented by me, ne? So,
Ja.
und dann heißt ja, nee, wir haben aber hier schon selber und da kennen wir wen und dann das Forschungsinstitut XY und so, ne? Also ich hoffe, dass wir einfach ein paar mitnehmen können auf die Reisen, weil das ganze Thema ist ja nicht geschenkt, darf man nicht vergessen, ne? Das ist, und wir sollten hier nicht den gleichen Fehler machen wie bei unseren Vertriebsaktivitäten in der Branche. Was heißt Fehler? So wie es historisch gewachsen ist, dass jetzt jeder seine eigene KI baut. Ja, weil das ist dann
Ja.
schwierig, würde ich mal formulieren, und wird sehr teuer und bringt dann am Ende des Tages auch nichts, ne? Ob mir das gelingt, weiß ich nicht, du ganz ehrlich. Ja, ich arbeite tagtäglich mit dem Gedanken, dass wir einfach mehr zusammentun müssen, aber du musst natürlich ein paar Mitstreiter finden, die dann einfach sagen, okay, let's do it. Und tendenziell sollte das Ding so sein, dass du es auch woanders einsetzen kannst.
Um jetzt vielleicht mal wieder die Brücke zum Thema Deutschlandticket zurückzuschlagen, da hat man ja jetzt einen Case, der tatsächlich mal wirklich über das ganze Land, über all die Kleinstaaterei, die es darunter gibt, hinweg halbwegs gut funktioniert. Ich meine, es gibt nach wie vor noch ziemlich, also überraschend viele Tarife sozusagen auf der Ebene darunter. Und die Idee, die du damals so postuliert hast, zu sagen, so schafft alles zeitkartenmäßig ab, wir machen das jetzt alles über dieses eine Produkt, das hat ja noch, würde ich ja, also keine Ahnung, kannst du einschätzen, wie viel Prozent des Weges dahin schon gegangen sind? Glaubst du jetzt als jemand, der sich ja lange schon dran abarbeitet, wie groß ist die Chance, diesen Gedanken noch stärker zu verfestigen, dass man wirklich von oben herab versucht, solche Produkte zu denken? Weil ich meine, jetzt mal komplett in die Zukunft gesponnen, aber theoretisch gedacht, es würde eine Instanz geben, die das Deutschlandticket irgendwie voranbringt, weiterbringt, entwickelt, vorantreibt. Die könnte ja auch in der Lage zu sein, so, hier sind jetzt Standards, so müsst ihr eure Daten bitte bis dann und dann aufbereitet haben, damit wir das hier in unsere White-Label-Lösung eines ja, Service-Bots einfließen lassen können. So. Also, kann man sowas jemals erreichen, dass man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt eben nicht diese 12.000 parallelen Lösungen, die hier entwickelt werden, sondern wir haben das eine Ding, das dann mit entsprechenden Budgets, mit entsprechender Hebelmacht auch vorangebracht werden kann?
Das wäre so ein ganz großer Wunsch von mir und auch einigen Leuten aus der Branche, dass dem so wäre. So, aber um das abzuschichten, du hast zwei Fragen gestellt. Die erste, wie verändern sich die Tariflandschaften draußen? Die zweite war nach dem Governance, ne? Also die Tariflandschaften bewegen sich schon. Das tun sie. Geht man diese ganz radikalen Wege der Totalabschaffung, wie wir das im HVV gemacht haben, ne, wo wir wirklich alles rausgenommen, dass nur noch drei Produkte im Zeitkartensortiment, in der Radikalität nicht, aber sie schleichen mehr und mehr aus. Und es ist jetzt ganz interessant, eine hohe Konzentration auf der Neugestaltung der Einzelfahrscheinsortimente, ne, also die dann da noch so rumfleuchen. Das haben wir im HVV auch noch. Wir haben auch noch über 80 Einzel, wir haben 7 Ringe. Ich habe keine Ahnung, was wir da alles haben. Er ja, braucht kein Mensch, ja, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, sehr hohe Vertriebskosten für sehr wenig Income. So, und das sind aber auch bei anderen Verbünden. Du hast beim VR gesehen, dass sie es nicht tun. Die Münchner haben sich bewegt. Da passiert es. Wir werden und streben den 1.1.27 an. Und wir werden aber auch welche wieder so sein, dass wir maximal radikal sind. Also wir werden auch hier so weit runterbrechen, dass es schon einfach so einfach ist, dass man es nicht glaubt, ne? Dass es das überhaupt geben kann. Aber natürlich, der Weg dahin, wir haben jetzt schon ein paar Monate nach vorbereitet. Wir haben einen sehr guten Spirit in diesem Ausschuss für Preisbildung und Vertrieb, den ich ja vorsitzen darf mit meiner Kollegin. Haben wir wirklich einen super Spirit. Und die Leute, die da sitzen, sind ja die aus den verbundenen Verkehrsunternehmen, die diese Tarife und Vertriebssysteme ja horten bei sich. Und da ist wirklich so ein Movement drin zu tun. Das ist sehr positiv. Kann immer alles immer schneller gehen, ne? Und immer alles mehr. Und das zweite ist das Governance-Thema. Du, wenn es nach mir gehen würde, und ich predige das ja, na, Wein zu Wasser und umgekehrt, aber das ist ja wurscht und das predigen mittlerweile auch schon ein paar andere mit, wir müssten hier viel zentraler denken. Wir haben ein zentrales bundesweites Produkt, was zur Hälfte zentral mitfinanziert wird, ne? Also die Hälfte des Bundes, die anderen die Länder. Und es wäre ja die einmalige Chance gewesen, einem Föderalismus gewisse Ausrichtungsgrenzen mitzugeben und zu sagen, wer die halbe Party bezahlt, setzt auch Leitplanken. So. Und dann haben wir ja so das Thema, dass dann die Verantwortung dafür so ein bisschen rumgeschoben wird, weil der Bund dann natürlich sagt, na ja, für die ÖPNV-Finanzierungen ausgeschaltet sind die Länder verantwortlich, ne? Und dann, wir können uns da nicht einmischen, weißt du, und dann, ja, dann änders. Also wer sitzt denn an der Gesetzgebung? Wir haben eh ein Riesenthema in der Finanzierungsdebatte des ÖPNV, diese Finanzierungsmechanismen jetzt auch noch zusätzlich mit der neuen Einnahmeaufteilung. Du, das ist so komplex, Christian. Ich glaube, es gibt noch drei Leute in Deutschland, die das überhaupt verstanden haben, wie das funktioniert. Und dann ist
Da
fertig,
hätte ich
ja?
auch gern mal einen hier im Podcast, weil das ist ja
Ja,
wirklich.
also das ist, und dann hört es auf. Und das kann doch nicht sein, dass wir Bus und Bahn und Schiff fahren so komplex machen in der Abrechnung. Wisst ihr, wie viele Leute, die wir aus Steuergeldern bezahlen, damit sich befassen, dass wir dieses System abrechnen können. Also wir kommen doch mal irgendwann, das haben wir doch alle in der BWL gelernt, wenn es zu komplex wird, dann musst du es mal radikal zur Seite schieben und neu denken. So, und mein Zugang wäre, das ganze Thema neu zu denken. Und ich komme immer wieder mit meinem Beispiel, wo dann alle immer die Augen verdrehen und sagen, das kannst du nicht machen, weil der Scheuer und alles falsch und hat auch nicht funktioniert. Ich komme immer mit der Autobahn GmbH.
Ja.
Und nicht, weil ich sage, die hat super mega geil funktioniert. Und das ist jetzt, ne? Sondern ich glaube, die hat ihre Herausforderungen. Sie ist aber richtig gedacht worden. Also Autobahnen hören ja bitte auch nicht an der Bundeslandgrenze auf zu denken. Ne? Das wäre ein bisschen schwierig, wenn wir so denken würden. So. Und ÖPNV übrigens auch nicht, weil es ist kein Unterschied zwischen Asphalt und Schiene oder Busstrecke und so. Und wir müssten einfach in eine andere Struktur kommen und dann könnten wir auch andere Leitplanken setzen. Ich würde dann den Vertrieb zentralisieren, ich würde die Einnahmeaufteilungs. Das ist am Ende ein, wir haben einen Postleitzahlenvertrieb mit einer 17. Schublade, jemand dir, das kann jedes, ich hätte schon fast gesagt, Excel. Haut mich nicht, aber ein bisschen komplizierteres Excel. Ne? Du brauchst dafür eigentlich, das kann alles grundautomatisiert werden, wenn der Dateninput funktioniert. Ne? Du kannst die Tarifgeberschaft dort festsetzen, du kannst die Ausgabe, du kannst die Kontrollmechanismen festsetzen. Und dafür kämpft auch die Branche. Das Lustige ist ja, wir als Branche erbitten ja um diese Leitplanken, musst du dir mal geben. Wir gehen hin und sagen, legt uns bitte da ein bisschen die Zügel an. Und wir, es ist ein Kampf. Also das ist ja, das musst du dir mal geben. Also das ist für mich dann noch unverständlich, ja. Aber ja, wir geben nicht auf.
Aber was glaubst du, was brauchst du denn am Ende tatsächlich, damit sowas Wirklichkeit wird? Weil du sagst ja eben aus der Branche heraus, also sprich diejenigen, die sehen, wie viel Mehrarbeit, wie ineffizient diese Komplexität ist, mit der man sich da abarbeiten muss, die sagen, okay, lass das doch mal, also geben sozusagen den Auftrag nach oben, schaut doch mal, dass ihr das irgendwie einfacher machen könnt. Dann gibt es ja wahrscheinlich innerhalb dieses politischen Systems auch gute Gründe, das vielleicht nicht anzutasten, weil man ja bestimmt dann auch eben keinen Konflikt riskieren will mit jemandem auf Länderebene oder und so weiter und so fort. Und deswegen stelle ich mir die Frage, was braucht es denn dann, dass man wirklich sagt, okay, da gibt es halt jetzt so ein Zukunftsbild, das so gut ist, so positiv ist, dass es von allen mitgetragen wird. Weil du hast ja einen super Punkt genannt, als du vorhin meintest oder ich dir unterstellt hätte, dass du nervös gewesen sein könntest, als das Deutschland-Ticket gewackelt hat und du meintest, nee, war ich nicht, weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass es too big to fail ist. Also habe ich drauf gehofft, ich hab's, war mir nicht sicher, ob man darauf setzen kann, aber gibt es denn auch, oder kannst du dir einen ja, ÖPNV-Zielbild, sage ich mal, vorstellen, das wirklich dann so gestaltet ist, dass es eigentlich dazu beitragen kann, dass eine ja, bundeseinheitliche Vorstellung davon, wie man eben diesen Verkehr oder die, sagen wir mal, öffentliche Mobilität, ich nenne es jetzt auch mal ein bisschen größer, organisieren kann, gestalten kann, finanzieren kann, dass das wirklich eine Zugkraft entwickelt, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt wirklich mal radikal Sachen um, anstatt dass wir versuchen, irgendwo hier mit einer kleinen Erweiterung, da mit einer kleinen Brücke, Querverbindung, Bypass, irgendwie dieses System doch noch am Leben zu erhalten, und trotzdem irgendwie besser zu machen. Was ja am Ende dann eigentlich die Komplexität nur erhöht, ohne dass es jetzt signifikant besser wird.
Also, weißt du, meine Erfahrung sagt, wenn du so eine grundlegende Systemveränderung willst, brauchst du eine Bottom-up und eine Top-down-Verschränkung. Ja, das siehst du gerade ganz toll bei der Deutschen Bahn. Das ist jetzt, da kommt jetzt eine neue Führungsmannschaft rein, die ist top-down autorisiert, das zu tun. Das würde sie aber nicht umsetzen können, wenn sie aus der Belegschaft, ne, aus der ganzen Systematik, die da nicht auch das Buy-in hätte und den Auftrag, das zu tun. Also sonst gehst du nicht rum und halbierst oder drittelst, ne? Einfach Führungsetagen. Dann gibt es immer eine Gewerkschaft, einen Betriebsrat. Also das geht nur, wenn man das Hand in Hand tut. Und wann passiert sowas? Wenn der Druck so hoch ist, dass Partikularinteressen nach hinten treten. Ja, so. Es gibt ja immer die guten Zeiten, wenn viel Geld da ist, dann kannst du ganz viel machen und gestalten und sind sich auch immer alle einig, weil wenn die Torte so fett ist, dass, ne, dann am Ende keiner mehr weiß, was er damit machen soll, dann kriegt halt jeder ein großes Stück Kuchen und alle werden satt und stimmen dann Veränderungen zu, aber auch immer nur im Eigeninteresse, ne? Oder der Druck ist hoch. Das hast du jetzt bei der Deutschen Bahn gesehen. Ja, und deshalb funktioniert das. Und solange dieses Ineinandergreifen funktioniert, kannst du in sehr kurzer Zeit wahnsinnig viel verändern von Sachen, wo du vor 2 Jahren gesagt hast, das wird nie funktionieren. Das kannst du gar nicht machen. So. Deshalb glaube ich auch fest daran, dass dieses Team bei der DB Erfolg haben wird. So, weil jetzt ist das Fenster auf. Und das Gleiche kannst du dir für die ÖPNV-Branche denken. Das ist nur komplexer, weil da gibt es nicht ein Head-Off oder zwei Head-Offs oder so, ne? Sondern es gibt halt diese vielen, vielen. Und wenn du sagen würdest, du möchtest eine Erneuerung eines, sagen wir mal, Finanzierungslogiksystems, einer Mobilitätshandschrift, dann brauchst du das Commitment der 16 Länder.
Ja, um ein Vielfaches, oder? Also ich meine, das ist ja
Ja,
das andere ist ein
aber die müssen
Konzern
hängen,
sozusagen.
genau, und dann müssen die, du kennst das, eine Magna Carta unterschreiben, einfach hingehen und sagen so, und dann muss noch Bundesfinanzministerium, Bundesverkehrsministerium, müssen beide, weil irgendwann muss den Spaß finanzieren. an den Tisch und dann werden da 18 Parteien unterschreiben und einen gemeinsamen Auftrag formulieren, übrigens, der bindend ist. So, und wenn der ein oder andere mal, das ist ja auch nichts anderes als ein, wenn ich jetzt sage Sanierungsfall, dann wird man mich falsch verstehen. Also ich sage nicht, die Branche ist ein Sanierungsfall, sondern ich sage, wir haben da so viele Aufgaben, die neu aufgesetzt werden müssen, dass wir vieles restrukturieren müssen, ja? So, und du kannst auch Restrukturierungen für so ein Commitment schaffen, indem du sagst, du verteilst dann auch mehr Gelder in ein System, weißt du? Also du kannst auch hingehen und sagen, wir gehen und werden stärkere Leitplanken reinsetzen. Dafür machen wir jetzt nicht eine Finanzierung von X, sondern ich gebe noch eine Schippe drauf. Auf einen Zeitraum von 10 Jahren reamortisiert sich das durch die entsprechenden Einsparungen. Aber das ist, du merkst schon, das ist so ein Komplex. Und dann das durch die Verkehrs- oder Ministerkonferenzen durchzubekommen, dafür ist der Druck noch nicht hoch genug. Das klingt jetzt auch bitter, aber diese Branche hat auch durch den Rettungsschirm und Co. ja immer wieder Geld bekommen. Darf man auch nicht vergessen. Dass das immer nicht genug ist, mir ist auch nie genug. Ich hätte auch mal gern mehr Gehalt und es reicht immer alles. Und dann reicht es auch für die 17. schöne Handtasche mit. Klammer auf, ich mag keine Handtaschen, Klammer wieder zu. Ne? Also weißt du, was ich meine? Das ist so. Der Druck ist nicht da. Aber wenn er da wäre, glaube ich auch, dass man hier das Commitment senden könnte, zu sagen, wir denken das System neu. Nur wenn du mal schaust, was wir außenpolitisch gerade für Probleme haben, Christian, dann gibt es so viel Wichtigeres und Größeres, als dass jetzt irgendeiner sich hinstellt, sich die Märtyrerkrone auf den Kopf stellt und sagt, ich bin's, ich bin der Highlander, alle hinter mir, wir stürmen darunter, wir machen 10 Jahre, das ist mein Lebenswerk. Ja, ich meine, so viel Baldrian kannst du ja gar nicht essen, um das zu überleben, weil der Druck nicht da ist. So, und auf dem Momentum müssen wir warten. Ob ich daran glaube, dass der irgendwann kommt, ja. Ich glaube schon, dass irgendwann auch in den Generationen sich so viel verändern wird, dass man sagen muss, du, ey, Geist, also was wir da machen, das geht nicht. Das macht auch keinen Spaß, aber schwierig zu sagen. Aber auf dieses Momentum warte ich. Weißt du, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass das Deutschland-Ticket, als es gekommen ist, das mal aufbricht. Aber es gab dann diesen Moment, da sind dann doch wieder die Stimmen gehört worden, die für Komplexität und Feinverteilung stehen und die nicht dafür stehen, radikal abzureißen.
Werbung. Wir sprechen heute über Experimente, über Scheitern und über Fehlerkultur. Begriffe, die oft noch negativ belegt sind. Bei unserem Partner Moving Futures ist es anders. Dort sind Experimente kein Risiko, sondern ein zentraler Bestandteil guter Strategiearbeit. Gerade in der Mobilität, wo sich Technologien, Bedürfnisse und Rahmenbedingungen rasant verändern, gibt es selten die eine perfekte Lösung auf Anhieb. Es geht vielmehr darum, Dinge auszuprobieren, schnell zu lernen und Ansätze iterativ weiterzuentwickeln. Moving Futures arbeitet genauso. Datenbasiert, hypothesengetrieben und immer mit dem Anspruch, aus jedem Projekt echte Erkenntnisse zu gewinnen. Ob neue Mobilitätsangebote, autonomes Fahren oder innovative Geschäftsmodelle. Hier werden Ideen nicht nur gedacht, sondern getestet, reflektiert und besser gemacht. Was mir daran gefällt, diese Haltung schafft nicht nur bessere Lösungen, sondern auch echte Fortschritte. Denn wer klug experimentiert, kommt schneller zu dem, was wirklich funktioniert. Eine kontraintuitive Aussage des Gründers Professor Dr. Benjamin Scheer dazu. Experimente können niemals scheitern, denn man lernt immer etwas. Es geht darum, Experimente intelligent zu designen, so dass der potenzielle Schaden eingrenzbar ist, aber das Weiterentwicklungspotenzial genutzt werden kann. Mehr dazu findest du auf movingfutures.de. Werbung Ende.
Ja, und vor allen Dingen, was ich ja interessant fand, war an dem Beispiel, ich habe das damals auch gedacht und habe ja dann auch immer sehr, sehr ja, dafür geworben in dem kleinen Rahmen, der mir da zur Verfügung stellt, aber auch im Privaten immer sehr die Idee verfochten zu sagen, okay, da gibt es jetzt die Basis und da kann man jetzt aufbauen. Also da kann man jetzt Produkte bauen, die die gesamte Mobilitätsbedarfe von Familien abdecken oder so, und Verkehrsverbünde haben vielleicht jetzt die Möglichkeit, derjenige zu sein, die Plattform zu sein, die eben Privatfahrzeuge mit ablösen kann, weil man Sharing-Lösungen und so alles mit zusammenholt. Das hat ja auch stattgefunden zum Teil. Aber es hat jetzt nicht irgendwie die Dynamik entwickelt, die ich mir jetzt erhofft hatte, dass man wirklich sagt, okay, das Deutschland-Ticket ist jetzt wirklich so die Standard-Mobilitätslösung für alle. Darauf können sich alle verständigen. Und das wäre jetzt meine Frage, weil du eben selbst gesagt hast, die Zielgruppen verändern sich ja auch. Hat jetzt auch nicht so die Fanbase, würde ich jetzt sagen, sich erarbeitet, dass man sagen kann, okay, es gibt halt jetzt eben diese 14, 20, was weiß ich, in vielleicht irgendwann 30 Millionen Menschen, die einfach dafür einstehen, dass ihr Produkt besser wird, dass sie so haben. Das wäre ja auch noch ein Hebel, den man haben könnte, dass man wirklich sagt, okay, der Verbund als derjenige, der das halt aufsetzt, zur Verfügung stellt, hat halt sehr starke Verbündete, auch was den Ausbau angeht, also nicht nur was niedrige Kosten angeht, sondern in der Bevölkerung, die einfach mitgenommen werden kann, die dann ja am Ende eben auch politische Macht hat, spätestens bei der nächsten Wahl. Nur habe ich das Gefühl, das Ganze ist eben leider doch wieder abgebogen in so eine elende Preisdebatte, die sich ja dann auch wirklich viel zu lang gezogen hat, bis man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt ein Modell, jetzt müssen wir, wie du selbst sagst, nicht mehr drüber reden. Und deswegen wäre jetzt meine abschließende Frage, also glaubst du, dass das nochmal diese Möglichkeit gibt, dass man wirklich sagen kann, okay, wir können das Deutschlandticket nehmen als, ja, ich sag mal, ein Produkt mit Fans oder mit zumindest so Stakeholder, Nutzern, die wirklich auch ein, ja, Forderungen formulieren, zu sagen, wir wollen, dass das besser wird, wir wollen, dass darüber irgendwie bessere Angebote für mich zur Verfügung stehen?
Also ich glaube schon, dass die aktuell 14 Millionen Inhaber eines Deutschlandtickets eine total starke Stimme haben. Ich meine, wenn nicht die, wer dann am Ende des Tages? Und weißt du, für mich ist diese Errungenschaft dieses Deutschlandtickets, dass wir das jetzt haben und dass das jetzt erstmal bis 29 ausfinanziert ist, kein Momentum stehen zu bleiben. Das, was ich aktuell mit meinem Team zusammen mache und auch mit unserem Ausschuss für Preisbildung und Vertrieb ist, dass wir an der Weiterentwicklung des Deutschlandtickets sitzen. Das heißt, wie muss das Produkt einfach in der Zukunft so ausgestaltet werden, dass wir von 14 Millionen auf 20 Millionen kommen? Ja, ich hätte gerne die 20 Millionen. Das ist ja ein Riesenerfolg. Überleg mal, das sind 25% der Bundesbürger. Und jetzt musst du mal, ne, aussortieren, wen du dann mitzählst und wen du nicht mehr. Welches andere Produkt, was wir denn haben, hat so eine Marktdurchdringung? Ich meine, es motzen immer alle an rum, aber zeig mir andere Sachen, die einfach so viele Kundinnen haben. So, und so viele gibt es da draußen. Es ist also schon ein Massenprodukt. Aber dafür muss das Produkt sich auch verändern. Also ich stehe ganz stark dafür ein und da werdet ihr auch bald von lesen und hören, dass ich sage, diese Familie, dieses Produkt muss weiterentwickelt werden. Es muss stärker in den Vertrieb rein. Wir müssen mehr bauen. Wir müssen stärker an die Firmen. Wir müssen die Zielgruppen genauer abholen. Und da, glaube ich, treffen wir auch die Stimme der Fahrgäste. Dürfen die mehr fordern, auch im Zug von Angebot, Pünktlichkeit, Sauberkeit? Ja. Nur was ist schneller? Du wirst am Ende des Tages immer schneller sein in der Produktentwicklung, in der Tarifentwicklung gemeint, ja, immer langsamer sein in diesen Heavy Assets, die du hast. Rollmaterialbestellung, Schienenausbau, ne? Busbeschleunigung etc. Das ist logisch. Trotzdem muss das Hand in Hand gehen. Und ich glaube, nur dann, wenn du eine starke Basis hast an vielen Kunden, dann wird die Stimme so laut, dass du dir das, egal welcher politischen Partei du bist, du aus den Wahlen ja gar nicht mehr rauskommst, ohne den Leuten da was mitzugeben. Und das ist dann keine Wahlversprechung Richtung Preisstabilität oder ich mache es nochmal 10 Euro ne, billiger oder irgendwie sowas. Na, wenn zu viele Leute damit dann unterwegs sind, dann musst du wirklich ans Angebot ran. Und das ist immer noch das, woran ich glaube, dass das passieren wird, wenn wir das Produkt noch mehr stärken.
Ja, das ist natürlich, das holt mich ja sehr ab, weil das ich eben auch glaube, dass das eine Riesenchance ist, Mobilität zu verändern, indem man eben gerade dieses Produkt Deutschlandticket noch attraktiver macht. In welche Richtung kann das dann gehen? Also beschlossen ist am Ende ja noch nichts, aber vielleicht kannst du ja zumindest mal ein bisschen deine Überlegungen hier teilen. Was können dann Ansätze sein, dieses Produkt eben attraktiver zu machen? Ist es ein Bundle mit anderen Mobilitätsformen? Ist es einfach ein Bonussystem, das man dranhängt? Oder
nein,
was kann?
Funktioniert alles im ÖPNV nicht. Ja, schon 100-mal funktioniert. Also ich glaube an diesen Hokuspokus der Mikromobilität, ne, dass du, weil du jetzt nur einen E-Roller dran hast, dass du das deshalb alles stehen und liegen lässt, nicht. Das war so auch so ein Hype, weißt du, der da war, aber wenn du und erste, letzte Meile, und das wurde so überstrapaziert, wenn du dir am Ende schaust, wir haben jetzt jahrzehntelang dafür oder jahrelang dafür gearbeitet, ja, hat das jetzt irgendwie signifikantes Mobilitätsverhalten verändert? Nee. Brauchst du das integriert irgendwo aus einer Hand? Das ist ja immer so, ne, das Gedanken der Mars-Plattform, du Mars ist überholt. Spätestens ab dem Moment, wo diese KI-Agenten auf dem Markt sind, brauchst du diesen ganzen Blödsinn in der Form einfach nicht mehr. Mobilität ist und bleibt, ja, am Ende des Tages in erster Facette das Deutschlandticket mit dem entsprechenden Zugang. Wenn du auf dem Land bist, wo dann nur dreimal am Tag Schulbus kommt, dann wird dir auch ein E-Roller nicht helfen, der da übrigens auch nicht steht, weil da keine Leute sind, ne? Oder keine Sharing-Punkte und so weiter. Also ich glaube, wir müssen sehr stark schauen, was ist die Attraktivierung auf dem Stadt-Land-Gefälle, was du hast. Und es wird aber auch nicht so sein, dass du auf dem Land die gleiche Infrastruktur ausbaust wie in der Stadt. Ja, logisch. Das wird es auch nicht geben. Ja, also, ja, aber du sagst logisch, aber viele diskutieren dann. Ja, ich sage ja, dann diskutiert gerne über die Pendlerpauschale. Die ist ja auch nur für Leute mit weiter Wegstrecke und nicht für die, ne, die den in der Stadt anbieten. Aber da ist es okay, das zu bezahlen. Beim Deutschlandticket, das ist eine Subventionierung der Stadtleute. Also das finde ich auch mal ein bisschen, ne, schwierig von der Grundargumentation. Also wir werden am Ende des Tages eine Attraktivierung des Angebots darüber erreichen, indem wir zum Beispiel die Rahmenparameter des Deutschlandtickets flexibilisieren. Also sag mir doch mal ein anderes Produkt, was du immer zum Monatsersten kaufen musst. Hm. Ne? Handy? Nö. Ich sag mal Gas, Wasser, Stromversorgung? Nö. Ne? Musst du auch nicht. So, wir sind die Einzigen, nicht mal dein Fitnessstudio-Abo musst du immer, ne, zum ersten eines Monats kaufen. Wir haben keine Flexibilisierung. Wir haben ganz komische Kündigungsfristen, die überhaupt nicht an die Realität der Menschen abgebildet sind. Ich setze mich ganz stark für eine tagesgenaue Gültigkeit ein. Heißt nicht übrigens, damit ich falsch verstanden werde, das Ticket ist nur für einen Tag gültig, sondern es hat rollierenden Monat.
Ja.
Fängst du am 12. an, geht es bis zum 11. des Folgemonats, weißt du? Und dann brauche ich auch keine 17 Tage vorher Kündigungsfrist, sondern meinetwegen 7 Tage, 3 Tage, keine Ahnung was, ne? So, ich glaube, du kannst doch keinem vermitteln, der sich am 21. eines Monats ein Deutschlandticket kauft, dass er dafür den vollen Preis bezahlen muss, oder? Aber das tun wir. Guten Morgen, und das finden wir kundenfreundlich. Du, das ist am Markt vorbei. So, und die Studien, die wir, ich habe ja seit Anbeginn des 9-Euro-Tickets ein eigenes Marktpanel. Ja, nicht nur HVV, sondern bundesweit. Zusammen mit einem Institut, wo wir immer schauen. Wenn du sagst, was sind denn die häufigsten Ablehnungsgründe für den Kauf eines Deutschland-Tickets, dann ist es eben, dass dieser Festeinstieg, weißt du, zum ersten einfach an der Mobilitätsbedürfnissen vorbei ist. Auch diese komischen Kündigungen nur bis zum 10. Aber wenn du davor kaufst, dann geht nicht, dann bist du automatisch 2 Monate drin. Aber davor, weißt du, was meine?
Ja.
Leute, aufhören. Einfach aufhören, das ist Schikane. Das ist ja fast schlimmer als diese Handyverträge, die wir da alle immer abschließen mit 2 Jahren und keine Ahnung was. Ne? So. Und du wirst sehen, wenn wir das schaffen würden, aufzulockern, das ist aber natürlich nicht nur das Auflockern der Tarifbestimmungen, sondern da müssen diese Vertriebssysteme unserer Branche und dann leider nicht eins, sondern gefühlte Tausende, die da alle ein Deutschlandticket verkaufen, das ist ja das Traurige, das dann auch abbilden können. Das heißt, ich schiebe dann wieder 7 große Kühe durch die ganze ÖPNV-Branche, damit die das tun. So, und da zeigt es ja wieder, und das eine bremst das andere aus, weil die nicht so schnell können oder auch das Geld dafür nicht in die Hand nehmen wollen, die werden wieder dagegen sein. Weißt du, was ich meine? So, und da brauchst du mit ganz viel Umarmung, aber gleichzeitig Druck hingehen und sagen, wir müssen was dran verändern, weil das einfach nicht marktadäquat ist. Wir müssen für mehr Potenzial sorgen, weil jeder Kunde, der jetzt zusätzlich ins Deutschland-Ticket eintritt, bringt Geld ins System. Das sind nicht Leute, die heute mehr als die heutigen 63 Euro bezahlen. Das sind Leute, die weniger dafür bezahlen, weil sonst hätten sie es ja schon längst gekauft. Ne? Rechnen können die alle. Das heißt, dieser Kannibalisierungseffekt, ne, der ist schon in den ersten 12 Monaten durch. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass jedes Deutschlandticket mehr Geld in das System spielt. Mehr Geld, was wir ja brauchen. Also müssten wir uns doch dafür mal bewegen. So, und da sind wir uns sehr einig in der Branche und da werden wir uns auch entsprechend jetzt auch für vorbereiten, einsetzen. Weißt du, das ist ja ein langer politischer Prozess, in dem wir das eingießen müssen. Das werden wir tun. Genauso kannst du über andere Zielgruppen sprechen. Wir müssen nicht nur die Jobtickets uns immer erzählen, wir müssen mehr im Bereich des Jobtickets machen. Ja, dann müssen wir machen. Ja, wir brauchen Key Accounts. Wir müssen einfach Leute darauf trainieren. Der ÖPNV ist nicht darauf trainiert, aktiven Sales zu machen, aktiven Vertrieb. Also ich weiß ja, diese Leute damals von E-Plus, die dann dreimal an der Haustür standen, um den Handy, ne, Tarif vor 20 Jahren anzudrehen. Du brauchst sowas. Du musst hingehen, du musst Klinken putzen, du musst mit den Leuten reden. Das ist Arbeit. Im HVV zusammen mache ich das mit der S-Bahn. Das mache ich mit dem Marketingchef zusammen. Die großen Accounts betreuen wir gemeinsam. Dafür muss man sich Zeit nehmen, ja? Da muss man erklären, da muss man, ne, tuscheln gehen. Das sind alles sonderprivilegierte Kunden etc. pp. Aber ebenso für die Kleinen musst du automatisierte Zugänge machen. Ich kann ja nicht für jede 10-Mann-Firma einen eigenen mega manuellen Prozess aufsetzen. Ne? Da müssen wir viel, viel stärker werden, auch Zielgruppen. Also wir haben keinen Kundenlebenszyklus abgebildet. Wir haben ein Deutschland-Ticket. Und dann subventionieren oder bezuschussen einzelne Bundesländer in unterschiedlichen Höhen. Dann entweder die Schüler oder die Senioren oder die Auszubildenden oder hast du nicht gesehen, weißt du, je nachdem, in welchem Bundesland du lebst. Auch das hätte man ja standardisieren können, richtig? Also, ne, das ist ja nicht so schwierig. Kundenlebenszyklus haben wir ja alle mal aufgemalt, fängt bei Kindern, Auszubildenden, ne, Berufstätigen und Rentnern dann. So, kann man so eine schöne, wer im Marketing aufgepasst hat, der kann da so eine schöne Kurve malen. Da müssten wir hin. Da haben uns zum Beispiel die Österreicher ja von Anfang an das Produkt anders aufgesetzt. Haben sie auch die Kinderfrage gleich mit abgeräumt, ne? Kindermitnahme etc. pp. So, da waren wir in Deutschland sehr überhastet mit dem Produkt. Das ist ja so aus so einer Nachtnebelkerze, 9-Euro-Tankrabatt, hast nicht gesehen, auf einmal war das Deutschland-Ticket da. Ja, das war kein strukturierter Prozess, wie wir so schön sagen. Deshalb muss man vieles im Nachhinein aufräumen. Man kann es aber auch aufräumen. Es geht. Wir brauchen nur gegenseitiges Vertrauen, dass das, was wir tun, am Ende immer dazu dient, mehr Kunden ins System zu holen.
Merkst du denn, wächst sowas auch als gemeinsames Verständnis? Weil es ist ja tatsächlich, du hast ja völlig recht. Also ich denke, es hätte das Deutschlandticket nie gegeben, wenn es nicht Corona und diese ganze sehr besondere Situation gegeben hätte. Also von daher hätte man es wahrscheinlich eh nur so machen können, sonst wäre es vorher 10-mal zerredet worden. Aber siehst du, dass es eine Entwicklung gibt, dass man wirklich sagt, okay, also klar, früher waren Hunde bei uns immer mit dabei, aber vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass man jetzt ein Hundeticket kauft oder umgekehrt. Also dass man wirklich sagt, okay, wir alignen die Leute langsam überhaupt erstmal zu dem Gedanken, dass man von den eigenen Regeln, die man qua, wer war schon immer so, für die Besten hält, so sagt, nee, wir öffnen uns mal dafür, weil es halt irgendwie dieses höhere Ziel gibt, das ganze System zu vereinfachen, effizienter zu machen und am Ende eben Geld nicht für Dinge auszugeben, die eigentlich gar keinen Mehrwert haben jetzt über den eigenen Horizont hinaus betrachtet.
Ja, das sehe ich. Das sehe ich ganz, und das finde ich toll und macht mich stolz, das sehe ich in unserer Branche. Ganz stark, dass dieser Wille kommt, diese Punkte, so wie ich sie eben beschrieben habe, ne, in Anklang zu bringen, zu standardisieren. Das Problem ist jetzt dahinter, dass wir als Branche dann durch die politischen Instanzen gehen müssen. Und was ich dann nicht als Verkehr, also vorher war es die Politik, die die Branche gedrungen und genötigt hat, dieses Produkt umzusetzen. Ja, du erinnerst dich, dann kam der Witzing und dann war es auf einmal und dann hat die Branche gesagt, um Gottes Willen, wir werden alle sterben. Das war so die Situation vor 3 Jahren. Ich fand es cool, aber ich glaube, ich gehörte zu den wenigen, die es cool fanden. So, alle anderen haben gesagt, wir haben Sterben, und dieses Sterbensyndrom hat ja auch noch lange angehalten. Es sind immer noch ein paar wenige Prozent, die der Auffassung sind, aber der Rest hat jetzt gewandelt und sagt, voll cool, wir müssen mehr machen. Und jetzt ist das System gekippt. Wenn wir mit mehr kommen wollen, dann sind es dann die politischen Ebenen, brauchen wir das und kostet das nicht mehr Geld und ist das nicht gefährlich, weißt du? Und die bremsen dann aus. Und wenn du am Ende hingehst, jetzt musst du dir mal überlegen, jetzt gehst du zum Beispiel hin und sagst, du machst jetzt das Deutschland-Ticket, Hundeticket, sage ich jetzt mal so als, ne? Klammer auf, wird es nicht geben, Klammer wieder zu, so. Und du musst dann durch 17 Bund-Ländergruppen durch, mit jeweils 20 bis 70 Leuten, die dann aber nicht vom Fach sind. Das ist ja gar nicht böse gemeint. Ich bin auch nicht vom Fach, was politische Institutionen und so weiter angeht, ne? Und diesem ganzen Verwaltungsrecht auch nicht. Aber wenn dann am Ende des Tages in den Bundesländern dann in den Ministerien das bekaut wird, ob das gut oder richtig ist, und dann müssen alle noch im Einstimmigkeitsprinzip sich dafür aussprechen, dann merkst du doch, dass in unserer Governance was nicht stimmt, oder? Wenn da jetzt einer hinkommt und sagt, ich finde Hunde blöd, dann macht das nicht. Und wenn mir eine Stimme fehlt, das ist also nicht mal Demokratie, das ist Einstimmigkeitsprinzip, ne? Dann kommt's nicht. Und dann hat das auch gar nicht damit zu tun. Dann steht ein Bundesland auf und sagt, naja, ich stimme dir nur zu, wenn dann, ne? Ich das andere bei, keine Ahnung was. So. Und dann wird das zu so einem Geschachere. Und das hat gar nichts mehr mit dem Produkt zu tun, ne? So. Weil eigentlich sind wir doch in einer sehr kommoden Situation. Es gibt nur 3 Milliarden von Bund und Ländern. Das heißt, alles, was die Branche an Weiterentwicklung einfordert, muss automatisch zu mehr Geld führen. Keiner in der Branche würde sich die Pistole an den Schädel halten und sagen, na, ich jongliere jetzt mal mit Geld, wenn es daneben geht, kostet mich noch ein paar 100 Millionen. Würde niemand machen. Also wir können ziemlich sicher sein, dass wenn eine Branche, die von der Historie in ihrer DNA eher risikoavers ist, ne, hingeht und sagt, ich will das Produkt, weil ich glaube an den Markterfolg, ich habe die Kunden an der Hand. Wir haben jetzt zum Beispiel Deutschlandticket, Azubi-Ticket, ne? Da hat NRW schon Verträge mit dem Elektrohandwerk geschlossen. Die haben die Kunden, die wollen. Ja, du gesagt, wir müssen das jetzt nur noch durch die Politik bringen. Dann müsste sich dort auch wieder das wieder in so ein Gleichgewicht bewegen. Weißt du, was ich meine? Also da müssen wir doch hingehen und sagen, naja, wir spielen ja hier kein russisches Roulette. Wir wissen, was wir tun. Lasst uns machen, damit wir dieses Produkt noch erfolgreicher machen und am Ende eure Staatskassen und Länderkassen damit entlasten. Weil wenn mehr Geld im System ist, dann haben wir mehr zu verteilen. So, und da ist so ein governance-technisches Geblubber an, das macht schon eigentlich gar keinen Spaß mehr.
Hättest du damit gerechnet, dass das so zäh ist alles? Oder also so in der Deutschland-Ticket-Euphorie hast du ja wahrscheinlich auch eher nicht gedacht, dass es ein Horizont von 10, 15 Jahren ist.
Nee, schau, ich arbeite zwar sehr lange schon in diesem Business-to-Governance-Sektor, wie man das so schön sagt, B2G. Aber ich, und auch in unterschiedlichen Ländern und bei dem einen näher dran, ne, bei dem anderen weiter weg. Aber ich habe durch das Deutschland-Ticket gelernt, wie Deutschland funktioniert. Und das macht mir manchmal Sorge, weil wir reden hier nur über das Deutschland-Ticket. Und ich habe sehr viel mehr Verständnis dafür entwickelt. Also Verständnis im Sinne, ich weiß, wie die Prozesse laufen, nicht im Sinne, dass ich damit einverstanden bin, dass das so gemacht wird, wie politische Entscheidungsprozesse laufen. Du siehst das ja in allem, Rentenreformpaket, Bürgergeld, ne, Gesundheit, keine Ahnung, was da ist. Wenn die alle, und das sind größere Themen als das Deutschlandticket, dann sind wir uns einig, ne? Also, wenn die alle so ein Bohai machen müssen, wie wir im Deutschlandticket, noch in größer, ey, Wahnsinn. Also da muss ich dann ganz ehrlich, da mache ich mir manchmal echt Sorgen, ob wir dann in Deutschland nicht zu viel kaputt reden, anstatt in so eine Situation zu kommen, wir machen das jetzt einfach, weil da nichts zu machen. Stillstand ist das Schlimmste. Weißt du, du kannst ja, also ich habe manchmal die Sorge, dass wir in vielen Aspekten die Innovationsführerschaft verlieren und oder auch schon verloren haben. Ja, also wo wir einfach nicht mehr State of the Art sind, weil wir einfach eine Diskussionskultur haben, die ich super gut finde, die aber Überhand genommen gewonnen hat. Und das hat mir eigentlich dieses Deutschland-Ticket jetzt in den letzten 3 Jahren sehr nahe gebracht, wie das funktioniert.
Besteht vielleicht die Chance, dass man das irgendwie doch auch wieder umdrehen kann, dass man sagen kann, okay, wir haben hier halt ein fast ausschließlich digitales Produkt. Ich hatte vorhin gelesen, irgendwer hat es jetzt doch wieder durchgeklagt, dass man auch ein Papierticket vorzeigen kann. Aber wir haben im Grunde ein komplett digitales Produkt, das komplett digital aufgesetzt wurde und entsprechend schnell auch verändert werden kann, angepasst werden kann, dass man sagt, okay, in einem oder unter einer Regierung, die sich ja Digitalisierung und Verschlankung von Prozessen auf die Fahne geschrieben hat, kann man das mal zum Testfall machen, um zu zeigen, okay, hier kann man wirklich jetzt einfach mal Geschwindigkeit reinbringen.
Ja, muss man.
Weil das ja, muss man ja auch andersrum sagen, ist ja auf jeden Fall, also zumindest innerhalb Europas oder auch teilweise darüber hinaus, mit dem Deutschland-Ticket wurde ja ein Produkt mal geschaffen, das schon irgendwie das Potenzial hat, Innovationsführerschaft mal wieder an sich zu nehmen, oder?
Ja, schon. Also natürlich, ich meine, schon auch Österreich, da gibt es das Klimaticket. Das ist mit dem integrierten Fernverkehr noch attraktiver als das Deutschland-Ticket.
Klar, ja.
Na, schau auf die GAs in der Schweiz, also die Alpenländer machen es einem vor. Trotzdem ist das Deutschland-Ticket in aller Munde viel stärker als die anderen Produkte. Siehst du ja auch, die Spanier haben jetzt nachgezogen. Noch nicht in aller Schönheit, aber die sind jetzt auch mal ins Machen gekommen. Auch mit der Politik der kleinen Schritte, wo einfach mal was reinwerfen, weil danach ist es politisch nicht mehr wegzudenken und dann heilen wir das schon. Nur diese Heilungsprozesse, da brauchst du viele Leute, die dann aufpassen, dass du es dann nicht erstickst, das Baby dann am Ende, wenn es dann da ist. Aber wir brauchen einfach eine, und ich habe, das ist schon wieder so ein Buzzword, wir haben ja mit Buzzwörtern hier angefangen, ne? Entbürokratisierung. Das ist wirklich, also voll ernst gemeint, wir müssen anfangen, Entscheidungen mit weniger Menschen zu diskutieren und zu treffen. Klingt erstmal total ausgrenzend, ich weiß, dann sagen sie mal, die böse Anna will alles allein entscheiden, habe ich nie im Leben gesagt. Aber wir können nicht mit 120 Leuten in einem Call über das Wohlbefinden einer Tarifbestimmung oder einer Finanzierung, es geht nicht. Wir werden auch nie alle glücklich stellen, ne? Veränderung, und so ist Demokratie übrigens ja auch nicht aufgesetzt. Im Grundverständnis dessen, was ich in der Schule gelernt habe, ist Demokratie ein Mehrheitsentscheid. Und manchmal bist du bei denen, ne, wo du die Mehrheit hast, findest du es cool und manchmal nicht. Das ist wie in der Klasse. Ich fand das auch nicht alles immer toll, was die Klassensprecher und die Lehrer da alle ausgegraben haben. Ja, aber trotzdem musste ich mich dem ja irgendwann beugen, richtig? Und manchmal habe ich dafür gestimmt, manchmal dagegen, keine Ahnung. So. Und das haben wir, dieses Momentum haben wir verloren. Wenn wir da wieder stringenter werden, in kleineren Stoßgruppen schneller arbeiten, diesen ganzen Bürokratiewahn mal ablegen, ne? Stärker gucken, was, wie viel, ne? Dann glaube ich, dass wir eine Chance haben, uns wieder zu erneuern. Und ja, wir haben dafür ein eigenes Ministerium unter Herrn Wildberger. Und ich glaube, dem müsste man noch viel mehr Spotlight geben. Weißt du? Die müssten noch viel mehr im Auge des Betrachters liegen und autorisiert werden, einfach auch vielleicht auch erstmal nach Prozesse nach innen zu digitalisieren und standardisieren. Ja, das ist ganz, ganz weit weg zum Teil von dem, was in anderen Ländern schon längst möglich ist.
Ja, das ist also gar nicht jetzt unser Thema, aber hast du natürlich völlig recht. Also dass bei dem Thema Digitalisierung man irgendwie immer erstmal so die Beziehung zu den Bürgerinnen und Bürgern im Blick hat und dann irgendwie digitale Führerscheine uns um die Ecke kommen. Aber dass natürlich die große Aufgabe auch innerhalb der Verwaltung oder so alleine liegt. Das nimmt man von außen ja nicht wahr, aber da steckt ja sehr, sehr, sehr viel Potenzial und ist ja ein bisschen auch deutlich geworden an den ganzen Beispielen, die du genannt hast, wie viele Menschen an welchen Prozessen, auf welcher granularen Detailgröße beteiligt sind. Wenn du sagst, 120 Leute in einem Call zu einer Detailfrage, ist das eine Übertreibung oder ist es tatsächlich so?
Nee, das war zu Anfang, aber ich sag mal so, es gibt ja mehrere Runden und da gibt es, wie gesagt, die kleineren mit 20 und die größeren dann mit 70, 80 und je nachdem, wie spannend das Thema ist. Ne? Also die Verteilerkreise sind enorm. Hat ja auch alles seine Berechtigung in der Startphase gehabt, damit man musste auch wirklich alle mitnehmen und abholen. Das war ein Riesenumbruch. Ne? Also du musst dann, ich bin auch ein großer Freund, bei radikalen Veränderungen lade ich auch erstmal alle ein und erzähle wöchentlich, damit es alle mal gehört haben. Aber wenn das zu einem standardisierteren Produkt wird, dann dämme ich das auch wieder ein und dann kommen dann auch wieder nur die 5 bis 10, die ich brauche in der Operativumsetzung und mache dann nicht jedes Mal eine Wasser. Townhall-Meeting und lass dann nicht nur zuhören, sondern auch alle mitarbeiten und jeder darf mal eine E-Mail schreiben, at all. Da gehst, also, und das ist, was uns fehlt. Also diesen, wann machst du einen Fächer auf in der Kommunikation und wann machst du ihn auch wieder zu? Und du merkst einfach, du für stringente Veränderungsprozesse, die kannst du nicht immer cura publicum austragen. Und auf diesen Punkt müssen wir so ein bisschen wieder zurückkommen, und dann kriegen wir wieder Geschwindigkeit, dann kriegen wir wieder die richtigen Themen, und wir müssen den Mut ein bisschen Try and Error haben. Ich muss auch nicht jede Produktinnovation gleich für 100 Jahre in irgendein Gesetz schreiben. Ich kann alles als Piloten testieren. Ich kann alles sagen, ich mache es mal auf 12 Monate und gucke, was am Ende rauskommt. Ne? Ist ja, so arbeite ich hier lokal auch. Das geht überall, habe ich immer gearbeitet. Und es war ja auch nicht alles immer erfolgreich, was ich da mit meinen Teams gemacht habe, ne?
Wollte ich gerade sagen, vielleicht das noch als letzter Punkt, so um jetzt quasi im Scheitern nochmal eine positive Botschaft zu senden. Mit HVV Annie gab es ja auch die Idee, ein innovatives oder zumindest sagen wir mal, ein Produkt auf Höhe der Zeit zu etablieren. Also Fahrkarten und Check-in, Check-out in den Fahrzeugen. Das ist ja jetzt vor kurzem eingestellt worden aus Mangel an Nachfrage. Aber auch, zumindest für mein Empfinden, gab es jetzt auch nicht den großen Aufschrei, oh, da wurde jetzt wahnsinnig viel Geld versenkt. Also kann das auch ein Case sein, zu sagen, okay, seid mal mutig, probiert was aus, klar kostet es Geld, aber am Ende verstehen die Menschen zumindest, dass es irgendwie Sinn gemacht hat, das auszuprobieren. Oder es ist ihnen zumindest egal genug, dass man sich nicht davon abhalten lassen sollte, überhaupt mal was auszuprobieren.
Ja, wir sollten immer was ausprobieren. Und HVV Annie ist ja, also unser, ne, Tchibo-System ist ja ein Paradebeispiel dafür. Das Ding wäre super erfolgreich gewesen, hätte es kein Deutschland-Ticket gegeben. Aber wir haben das Ding, glaube ich, im Februar gelauncht, und im Mai kam das Deutschland-Ticket. Wir haben Bartarif von über 30, 40% verloren durch unsere Komplettumstellungen. Wir haben ja alles, was es geht, in die Deutschland-Tickets migriert. Wir haben im HVV, nur damit es ersichtlich wird, 1,2 Quatsch, 1,1 Milliarden Umsatz, und davon sind knappe 150 im Bartarif. Also im Einzel, also für das, was HVV Annie überhaupt der Markt wäre. Und das, also, ne? Also 10% vom Kuchen. Und von den 10% musst du ja auch die raussuchen, die Bock auf ein Tchibo-System haben. Weißt du? Sind ja auch nicht alle, die das haben wollen. So, also summa summarum musst du dir dann ja schon die Frage stellen, und da bin ich ja auch sehr stringent darin. Ich möchte von meinem Vertriebsportfolio runter. Ich muss den Tarif so einfach haben. Ich will nicht 17 Um- und Beisysteme aufrechterhalten, damit der das eine mit Papier kaufen kann, der andere mit Bargeld, der dritte beim Busfahrer, der siebte an einem PVS-Gerät, der eine in der App, der andere in der siebten App. Das muss doch alles bezahlt werden. So, und wir haben hier eine sehr transparente Sicht mittlerweile auf unsere Vertriebskosten. Und ich sage dir nur eins: runter, runter, runter. Deshalb wird dieser Bartarif-Umsetzung 27 kommen. Und danach werden wir stringent Vertriebsinfrastruktur abbauen. Abbauen, umbauen, reduzieren. Das Geld, was da frei wird, packen wir ins Angebot. Na? Mehr Busse, mehr Schiene, mehr irgendwas, mehr Sicherheit, das, was gerade opportun und aktuell und notwendig ist draußen am Markt. So, und deshalb, ja, es ist halt, bei uns hat es jetzt nicht funktioniert. Wir haben aber auch eine ganz andere Strategie, als vielleicht bei anderen scheint das besser oder anders zu funktionieren. Wir haben alles aufs Deutschland-Ticket gesetzt, und wir werden es auch zukünftig tun. So, und dann ist für alles andere, ich will von den Kosten runter. Wenn es nach mir geht, dann kannst du das zufüllen mit irgendeiner ID-Card, dein Ticket rein, raus, fertig, Ende der Durchsage. Mehr braucht es nicht.
Mehr braucht es nicht. Das nehme ich jetzt mal als Schlusswort. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und ja, bin eben auch neugierig. Also ob diese Assistenzsysteme, an denen ihr da auch arbeitet, wie stark das dann wirklich angenommen wird. Ich glaube auch, das Fenster ist günstig für so innovative Ansätze und für alles, was dazu beiträgt, alternative Mobilitätsformen noch tiefer zu integrieren in die Alltagsgewohnheiten von Menschen und Fenster aufzumachen, um eben drüber nachzudenken, was kann ich machen, um nicht mit dem Auto in der Stauhauptstadt rumzustehen. Also die Gelegenheit ist günstig, würde ich sagen. Und ja, freue mich auf alles, was da kommt, und danke dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch, Anna.
Sehr gerne. Wir werden sehen. Also auf bald.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.